Bonjour und guten Tag, das ist der Podcast Schrödingers Katze.
Ich bin Ingo.
Und ich bin Karol.
Und wir suchen in diesem Format nach Schrödingers Katze.
Was meint?
Wir tauschen uns regelmäßig über Perspektiven aus.
Ladies and Gentlemen, wir sind wieder mit einer neuen Folge in euren Ohren und Köpfen. In diesem Falle heute mit dem Podcast Resonanzen mit der lieben Jule. Hallo Jule.
Hallo.
Und mit einem Gast, der eigentlich ein Gast ist, aber eigentlich auch nicht. Da fangen wir auch schon an. Das Thema wird heute noch sehr spannend. Nämlich mit Ingo aus dem Podcast Schrödingers Katze.
Hallo.
Das ist eine, wie nennt man das denn, eine Crossover-Folge. Das heißt, es vermengen sich hier zwei Podcasts miteinander, zwei Realitäten, die sie miteinander vermengen. Einmal der Podcast Schrödingers Katze, der von Ingo und von mir gemeinsam veröffentlicht wird. Und dann der wunderbare Podcast Resonanzen, der von Jule und auch wieder von mir veröffentlicht wird. Und das Ganze wird dann eben in zwei Kanälen bespielt. Und wir vermischen, wie ich schon sagte, Realitäten miteinander aufgrund dieser beiden verschiedenen Podcasts. Wenn wir mal ganz kurz in uns gehen und darüber nachdenken, ich meine, ihr seht das schon anhand der Überschriften in eurem Podcatcher, worum es heute geht. Wir haben ja alle so ein bisschen das Gefühl, dass die Realität irgendwie immer unrealistischer wird. Also mir geht es zumindest so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und deswegen war so die Idee, anhand der Entwicklungen, die wir so in den letzten Wochen, Monaten, Jahren wahrnehmen, sollten wir einfach mal darüber reden, was da gerade so in unseren Köpfen abgeht. Und deswegen heute als Hauptthema, mal sehen, wohin uns das führt, das Thema Realität oder vielleicht auch Realitäten, man weiß es nicht.
Genau. Ja, die Frage ist ja, aus welcher Perspektive man das Wort Realität überhaupt betrachtet. Oder was wollen wir heute damit tun? Weil man könnte das natürlich aus Perspektive der Physik betrachten, der Religion, der Philosophie. Das bietet sich aus mehrfacher Hinsicht an, denn sowohl der Ingo hat sich mit Philosophie beschäftigt, als auch ich habe ein paar Jahre Philosophie studiert. Das ist wahrscheinlich das, worüber wir am meisten sagen können, obwohl es sicherlich auch interessant ist, das aus anderen Perspektiven zu betrachten. Ingo, was meinst du?
Ja, naja, also die Realitäten, alleine da gibt es schon wieder zwei Wirklichkeiten. Ja, also, es gibt nur eine Realität, die anderen, es gibt Realitäten, man weiß es einfach nicht. Ne? Und nicht unbedingt würde ich jetzt darauf beharren, dass, weil nun, also ich Philosophie vielleicht auch mal studiert habe, ich mich jetzt speziell mit Realität an sich beschäftigt hätte. Ne? Das ergibt sich so aus dem Gesamtkontext, glaube ich, oder? Dass man über verschiedene Dinge sozusagen philosophiert, nachdenkt und dann trifft's letztlich immer irgendwie in die Realität. Es driftet ja immer in die Frage meiner Wahrnehmung. Eigentlich alles.
Ja, ne? Aber da ist ja schon die erste Frage. Ist deine Wahrnehmung jetzt deine Realität? Was, weißt du, wie ich meine? Also, was ist das überhaupt Realität? Und ich finde, man kann das schon versuchen, aus verschiedenen Perspektiven anzugehen. Also, wenn, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel das aus naturwissenschaftlicher Sicht betrachtet, das ist ja was komplett anderes als auf einer persönlichen oder philosophischen Ebene. Ist doch was ganz anderes.
Ich finde das hochinteressant, die Frage gerade, die du stellst, weil die naturwissenschaftliche Ebene und die philosophische Ebene bedingen, also das eine bedingt das andere und doch aber nicht, weil ich als Laie, ihr beiden seid jetzt hier Philosophinnen, ich bin es nicht, deswegen versuche ich da jetzt mal reinzugrätschen. Ist es denn nicht so, dass die naturwissenschaftliche Komponente oder das naturwissenschaftliche Reden über Realität oder Nachdenken über Realität erst eigentlich die Philosophie ausmacht? Und ist es nicht eigentlich so, dass die Philosophie tatsächlich erst möglich macht, dass wir naturwissenschaftlich denken können? Also ich glaube, das ist so eine Gemengelage, dass ich kann da überhaupt gar keine klare Abgrenzung von, also mal jetzt von diesen beiden Gebieten erkennen, ganz
ja, okay, dann vielleicht müssen wir das erst ein bisschen sortieren.
Also vielleicht.
Es gibt zum Beispiel den ontologischen Ansatz, ne? Nach dieser Sichtweise ist Realität das, was objektiv existiert, unabhängig von unserer Wahrnehmung oder Vorstellungskraft oder so, ja? Und in diesem Sinne könnte man argumentieren, dass die physische Welt und ihre Eigenschaften die Realität darstellen, unabhängig davon, ob sie von jemandem wahrgenommen wird oder nicht. Ja? Das ist so ein Ansatz. Dann gibt es sagen wir mal, als nächstes den phänomenologischen Ansatz. Da wird argumentiert, dass Realität das ist, was durch unsere Erfahrungen und Wahrnehmungen konstruiert wird, ja? Also so ein individueller Ansatz. Und nach dieser Sichtweise ist Realität eben subjektiv und hängt von der Art und Weise ab, wie wir in der Welt sind, wie wir die Welt erleben und interpretieren. Ne? Dann gibt es so konstruktivistische Ansätze, wo es darum geht, dass Realität das Ereignis sozialer und kultureller Konstruktionen ist, ne? Wo es um kulturelle Normen geht und wo es ganz viel um geformt sein und Konstruierung geht und eben den wissenschaftlichen Ansatz. Und aus wissenschaftlicher Sicht wird Realität oft als das betrachtet, was durch empirische Untersuchungen, durch objektive Messungen bestätigt werden kann. Wissenschaftliche Theorien und Modelle bieten dann Erklärungen für die Natur der Realität, ja, so kann man sagen. Und da geht's um Daten, ja. Die, also Beobachtung und experimentelle Daten sozusagen. Ne? Und insofern finde ich, kann man das schon auseinanderklamüsern. Ne? Das eine wäre eine Sachsicht sozusagen und das andere eine Ich-Sicht, persönliche ja. Sicht.
Aber was war als erstes dann eigentlich da? Ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Empirie...
Huhn oder das Ei.
Genau.
Ja, Henne oder Ei.
Ja, also ich glaube nicht, dass die Empirie oder die naturwissenschaftliche Sichtweise auf die Realität... Also das ist immer schon, also ich habe das auch falsch benutzt, ich habe gesagt, ich glaube, Glauben ist schwierig. Ich denke, dass die Empirie nicht als Grundlage sozusagen da gewesen ist, sondern ich denke, das waren eher diese philosophischen Fragen oder diese Denkansätze, die weniger etwas mit der Empirie und der Natur an sich zu tun haben. Und daraus entspringt dann nach meinem sehr laienhaften Verständnis zum Beispiel eher die naturwissenschaftliche Sichtweise. Das ist so mein, ja. Aber
du meinst, dass die Suche nach naturwissenschaftlichen Antworten,
woher kommt die Naturwissenschaft,
daraus hervorgegangen ist.
Genau, woher kommen denn die naturwissenschaftlichen Perspektiven und Betrachtungen so, ne? Also es hat ja jetzt nicht irgendwo Pythagoras irgendwo da gesessen und gesagt, so, ich muss jetzt hier naturwissenschaftlich denken, sondern er hat erst einmal über etwas ganz anderes nachgedacht. Woraus sich dann später einmal die naturwissenschaftliche Denkweise entwickelt haben könnte. Das ist meine Vermutung, aber laienhaft. Vielleicht, ihr könnt mich auch gerne korrigieren. Was sagst du?
Ich würde sagen,
ja, laienhaft. Laien sind letztlich dann alle in dieser Frage, ne? Weil alleine die subjektive, die subjektive Wahrnehmung von Realität wiederum keinen objektiven Ansprüchen genügt, ne? Tipp da. Sicherlich hin und wieder drüber nachgedacht, bin aber nie an den Punkt gekommen, wo ich sagen würde, das ist jetzt die Wahrheit, sprich dann auch wieder die Realität, ne? Also
das könnte man aber auch nochmal abgrenzen voneinander, übrigens.
Naja, ich weiß, ich würde immer mit Wittgenstein rangehen, alles, was die Welt ist, ist der Fall und so.
Ah, ja.
Und dann erschließt sich ja ein unendlicher Kanon von Denkweisen, und das zeitigen ja eure beiden Wortbeiträge meiner Meinung nach auch schon, und dass man nämlich eigentlich in diesem Ping-Pong zwischen einer individuellen Wahrnehmung von Realität, beträfe jetzt aktuell 8 Milliarden Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, jeweils in Beziehung zu dem sogenannten objektiven Kanon von Realität steht. Das heißt, 8 Milliarden mal so und so viel Varianten wären denkbar. Das ist ein ganz strenger Ansatz, auch nur persönlich, weil ich glaube, es gibt auch ganz viele Podcasts, die schon so klassifizieren, ne? Und weil Jule mit den Ansätzen begonnen hat, was ich relativ gut fand, um das zu strukturieren. Allerdings befürchte ich, werden wir in die Struktur nicht bleiben können.
Das glaube ich auch.
Und es gibt ja auch noch x andere, ne? Das waren jetzt erstmal nur so ganz grob.
Ja, das ist immer, ich habe also mein Beispiel sozusagen für die Realität, wenn ich mit Menschen darüber spreche, ist sehr häufig nach 5 Minuten Gespräch darüber, was jetzt die Realität ist oder die Realitäten, ist immer die Gegenüberstellung von Virtual Reality und Reality Reality. Und dann stelle ich die Frage, warum heißt es Virtual Reality? Weil es ist ja trotzdem Realität.
Ja.
ob sie nun virtuell ist oder nicht, weil wenn ich euch mit allen meinen Sinnen gegenüberstehe, also wenn wir jetzt so peer-to-peer miteinander reden würden, ohne diesen Mikrofonbereich und so, ne, dann hätte ich sozusagen alle meine Sinne zur Verfügung und könnte die Realität ganz anders beurteilen zwischen uns. Und dann ist die Frage, ob die virtuelle Reality was anderes ist. Nehmen wir zum Beispiel einen blinden Menschen. Ja. Wenn du jetzt einen blinden Menschen hast, dem müsste man nach diesen Kategorisierungen die Realität dann immer absprechen, weil er mit einem Sinn etwas nicht wahrnehmen kann.
Oder aber mit einem anderen Sinn mehr als wir beispielsweise.
Also das unterscheidet sich. Ja, das halte ich jetzt für
Das ist Esoterisches übrigens, ne, falls du das irgendwie.
Habe ich gar nicht gesagt. Ich wollte sagen, das halte ich für eine politische Intervention und die finde ich auch nicht falsch. Ja. Die finde ich nicht falsch, was die Gleichstellungsfrage angeht.
Nee, da hast du mich missverstanden. Ich meine tatsächlich, es ist, also es fängt mit dem Gehör an, das deutlich besser ausgeprägt ist bei Nichtsehenden. Und geht mit der Haptik olfaktorisch und so weiter. Genau, also da
ich wollte hier überhaupt nicht deklassieren.
Nein, um Gottes Willen.
Ich weiß nicht, aber ich weiß, du stinkst.
Nein, also ich wollte nicht deklassieren. Mir ging's um die Darstellung, das war ja eine Negation. Ich wollte ja darstellen, dass das Absprechen durch möglicherweise nicht vorhandene Sinne von der Realitätswahrnehmung, dass das eben falsch ist. Das wollte ich ja genau damit sagen.
Absolut.
So habe ich es eingeleitet.
Ja, das war auch vollkommen, ich habe dich da absolut richtig verstanden. Ich denke, die HörerInnen und Jule sowieso. Ich wollte es nur nochmal in den Raum stellen, weil wenn ein Sinn fehlt, bedeutet das nicht automatisch, ne? Also es kann auch bedeuten, dass ein Sinn viel stärker ausgeprägt ist. Das eine bedingt das andere. Das wollte ich damit nur sagen. Mehr nicht.
Richtig, mehr nicht. Und da stimme ich zu. Ne?
Ja,
Also das ist aber jetzt nur, weil das so sofort korrektiv kam, klang das dann so, als ob ich das hätte jemanden ausgrenzen wollen von der Realitätswahrnehmung. Aber wenn ich es ganz genau nehme, grenze ich eigentlich alle Menschen von einer objektiven Realität aus.
Ja.
Weil es gar nicht anders geht. Das ist so etwa wie dieser Satz, nobody is perfect. Ich habe den für mich perfektioniert. Der heißt bei mir, everybody's imperfect.
Ja.
So. Weil ich den viel treffender fände, um nämlich auszudrücken, dass es eigentlich tatsächlich niemanden gibt, der von sich eine Realität behaupten könnte, die in irgendeiner Weise objektiv gelten könnte.
Ja.
Subjektivität at all sozusagen.
Letztendlich ist ja auch psychologisch betrachtet Realität eine Interpretation des Gehirns sozusagen, ne?
Ja.
Klar, also. Es sind Verarbeitungen, die wir für uns selbst vornehmen, um das überhaupt begreifen, verarbeiten, wie auch immer zu können.
Ja.
Ja.
Also nehmen wir als Beispiel, keine Ahnung, gibt's ja immer dieses Beispiel mit der Farbe Rot, ne?
Ja.
Oh ja, schönes Beispiel, danke.
Ja. Eigentlich sind es ja die Hirnzellen, die ein Wirrwarr von Lichtstrahlen so ordnen, dass wir uns orientieren können. Und Rot ist quasi eine, in Anführungsstrichen, Erfindung des Gehirns, das Wellenlängen als Farbe deutet.
Mhm.
Ja, und diese Funktion ist im Laufe der Evolution entstanden, weil sie schon vor Jahrtausenden nützlich war, etwa damit Menschen im Dschungel Früchte erkennen oder solche Sachen. So entstehen ja auch Realitäten in unseren Gehirnen. Ne? Wie, das ist gar kein Rot, ich sehe das aber eher als Pink und so. Ne? Also da sieht man ja auch schon, wie das so ist. Aber trotzdem hat jeder eine Idee von Rot.
Lässt sich gut nachlesen, unter anderem, wenn ich den Tipp da reinhauen darf, bei Holm Tetens Gehirngeist, Mensch-Maschine irgendwie.
Ja, Mensch-Maschine.
Ne? Genau, über die Naturalisten und die Sichtweisen auf die Rotempfindung, wird es glaube ich genannt, ne, die dann verglichen wird mit der Schmerzempfindung zum Beispiel. Schmerz ist nichts Objektives, ne, auch da hast du eine unterschiedliche Realität und das wird dann da sozusagen verglichen mit der Rot- und der Schmerzempfindung, wie gesagt, also das ist höchst subjektiv, alleine bei den unterschiedlichen Farben, wenn ich jetzt sage, eine rote Rose, habe ich ungefähr eine Vorstellung, was dieses Rot bedeutet, aber ansonsten kann das Karminrot sein, das kann Seidenrot, weiß ich nicht, was es hat. Ne? Also
Zinnober, Magenta, bla bla bla. Ja,
genau, weil diese Anteile da halt vorhanden sind und das sind diese Wellengeschichten, das stimmt. Ne? Wenn ich kurz nochmal was sagen darf, was mir im Bereich der subjektiven Wahrnehmung noch sehr wichtig erscheint, ist dieses, was ich glaube ich auch in Schrödingers Katze schon mal erwähnt hatte, Carol, die sogenannte anthropische Sicht auf die Welt, ne? Also die, den Blick auf die Welt zu haben, der die Frage stellt, existiert das, was da ist? Also quasi über dieses quasi cogito ergo sum, was ich sehe, existiert nur, weil ich es sehe.
Ja.
Oder existiert sozusagen der Baum auch, wenn ich weg bin.
Ja.
Gibt es an dem Baum noch?
Macht der Baum ein Geräusch, wenn er umfällt im Wald?
Ja, genau. Dieses Denkprinzip anzusetzen. Mhm. Und es scheint mir, für mich persönlich, ist das für mich immer noch die naheliegendste Version von Realität. Weil wir ja vorhin auch gesagt haben, und ich glaube, Jule hat es gesagt, dass das, oder nee, Carol, was sozusagen unsere Psyche.
Die Verarbeitung, ja.
Verarbeitung an Realität auch zulässt. Das hat ja auch viel mit Ausblendung zu tun und nicht nur mit Wahrnehmung. Also es hat ja auch was damit zu tun, was sozusagen das die zerebrale Maschine mir gestattet, sehen zu können. Also wenn dort noch eine Schranke drin ist, zum Beispiel, die sagt, der Satz, ich kann kein Blut sehen, und dann sehe ich eben vielleicht auch kein Blut. So. Und das, was nicht nur das, was ich wahrnehme, ist die Realität, sondern letztlich, und das wäre im Wittgensteinischen Sinne auch das, was ich nicht wahrnehme. Aha. Aber da kommen wir dann in die Programmiererfragen, Nandgitter und so, wo die Frage ist, also not end, sozusagen, also was ich nicht, also die Realität ist ja auch das, was ich wahrnehme und nicht wahrnehme.
Und das Ganze ist ja dann auch noch beeinflusst von allem Möglichen, ne? Also von kulturellen Unterschieden, von Erziehung und Prägung aller Art irgendwie. Und auch, keine Ahnung, auch von der Ära, in der man sich bewegt. Und
Zeit. Ne? Zeit. Genau, Zeit. Wie betrachte ich sozusagen retrospektiv Realität? Das ist auch eine interessante Frage. Also im temporalen sozusagen Gewirr und Geäst von Geschichte. Was wir heute als Geschichte gelehrt bekommen, war einst Realität. Und die Frage ist, ist Realität dann immer nur Gegenwart oder auch Vergangenheit? Möglicherweise bis hin zur Illusion von Zukunft, also die ich nicht für illusionär halte, aber Zukunft ist zwangsläufig eine Illusion.
Ja.
Aber sie ist da bis hin zum Wunschdenken. Habe ich einen Wunsch? Kann der Wunsch durchaus... Der kann auch eine Realität darstellen.
Ja, aber das funktioniert ja auch schon auf so einer Mikroebene zum Beispiel, dass die Wahrnehmung von Zeit kann ja je nach Situation variieren und sogar durch emotionale, oder was heißt sogar durch emotionale Zustände beeinflusst werden. Ne? Dadurch kann Zeit subjektiv mal schneller und mal langsamer vergehen. Ja, abhängig davon, wie unser Gehirn sie gerade in dem Moment verarbeitet. Oder zum Beispiel kennt ja auch jeder dieses, witzigerweise dauern Hinreisen immer viel länger als Rückreisen oder so, ne? Gefühlt, ne? Oder wenn du auf irgendwas wartest, wie lahm die Zeit vergeht.
Der Einstein hat das, glaube ich, ne? Dieses Gleichnis von, war das von Einstein? Mit der heißen Herdplatte.
Ja, genau.
Ne? Und dem Termin. Mit einem Paarungstermin oder so.
Was? Ein Paarungstermin? Was
ist das? Ich gesagt, mit Verabredung mit einer, ich weiß nicht. Ja, genau. Das war eigentlich schon die Verabredung mit einer schönen Frau und die Hitze in der Herdplatte, die ich auszuhalten habe, im Vergleich gesetzt sozusagen.
Wie lustig.
Ja, die waren alle noch ziemliche Patriarchen, die Kollegen. Genau, aber das ist so, ja, subjektive Empfindung von Zeit und spielt da auch alles eine Rolle.
Muss ich mal einwerfen, weil da hatte ich vorhin ein ganz interessantes Erlebnis. Ich habe einen Radiobeitrag gehört, ich weiß nicht, Deutschlandfunk Kultur oder irgend so ein Quatsch. Und da ging es um die 80er. In dieser Zeit war es sehr stark ausgeprägt, dass die Menschen Kinderwünsche aufgrund der atomaren Bedrohung, die omnipräsent war, zurückgestellt haben, gesagt haben, wir möchten keine Nachfolge mehr, keine Nachkommen mehr haben, keine Kinder mehr erzeugen, weil die Katastrophe, die da dreut, hält uns davon ab. Und es wurde dann der Vergleich gezogen zu dem Zeitpunkt jetzt in diesem Beitrag, wo über die Klimakatastrophe gesprochen wird. Und dann wurde gesprochen über die subjektive Wahrnehmung der 80er, der atomaren Bedrohung, die nur eine atomare Bedrohung war, und die Klimakatastrophe jetzt, die Fakt ist, so, also jetzt In der Realität, genau so. Und das ist natürlich auch ein sehr interessanter Punkt gewesen, wo ich so, krass, weil ich erlebe jetzt gerade Menschen, die es ablehnen, Kinder zu haben, mit der Aussicht auf die Klimakatastrophe, genauso wie eben bei der atomaren Bedrohung. Und wenn man aber jetzt sagt, die Klimakatastrophe kommt auf jeden Fall, die atomare Bedrohung kam nicht oder ist nicht mehr relevant und nicht so stark relevant, das beißt sich ja auch. Ich habe da nur da gestanden, habe zugehört und habe irgendwie einmal mit dem Kopf geschüttelt, einmal genickt, weil alles war irgendwie richtig und alles war aber irgendwie auch falsch. Es hörte sich alles irgendwie durcheinander an. Es war sehr, sehr spannend. Also so viel zum Thema Retrospektiv oder Zukunft. Mal sehen, was in, keine Ahnung, in 100 Jahren oder so, wenn dann jemand, ne?
Ja, dann machen wir noch eine Folge.
Ja.
Da wird es das nicht immer wieder geben. So ein,
wahrscheinlich, ja. Klar.
So eine Art Aussichtslosigkeit, weil so, ja, mit der Aussicht auf die Klimakatastrophe. Ja, klar.
Ich sag nur Gödel, Escherbach, ne? Kennst du? Hofstetter, ne?
Ja, warte mal, jetzt könnt ihr mal bitte mich und die HörerInnen aufklären, worum es hier geht?
Ein Mensch namens Hofstetter hat das, glaube ich, in den
Gödel kenn ich, also.
80er, 90er oder so ist das Buch entstanden. Da hat er Gödel, Escher, den Maler Escher, ne, mit diesen, das sind diese Kippbilder, und Johann Sebastian Bach sozusagen analysiert und hat dieses wiederkehrende Moment, was sich überall wiederfindet, in all diesen Bereichen wiedergefunden. Und
also es befinden
ich glaub, so ist das auch mit diesen krisenhaften Empfinden, ja, ne, von Weltuntergangsszenarien. Ja. Das gab es immer schon.
Nee, weswegen wir ja im Mittelalter. Deswegen schon reden wir ja heute auch über Realitäten, früher, oder?
Ja, genau.
Weil wir das Gefühl haben, sind wir jetzt gerade echt beim falschen Realitätszweig abgebogen? Was ist denn hier gerade los? So.
Naja, also, aber das, was wir aktuell tatsächlich ja erleben, ist alternative Fakten, ne, und so weiter und so fort. Also dieses Gefühl von, dass Menschen in extremst unterschiedlichen Realitäten sich entscheiden zu leben, das erleben wir aktuell. Ja, und das halte ich für die eigentlich größte Bedrohung, also jetzt, im Jetzt. Ich denke, deswegen war jetzt für mich zum Beispiel super wichtig, über Realität mal zu sprechen und wie gehen wir eigentlich damit um und was hat es damit auf sich, weil wir uns eben in einer Phase, einer geschichtlichen Phase befinden, wo Leute sich, die Nachbarn, die nebenan wohnen, für was entscheiden, was mit meiner Realität nichts zu tun hat und umgekehrt, ja.
Genau, und umgekehrt.
Das finde ich schon sehr spannend.
Ja, ich habe ja das Gefühl, dass wir wahrscheinlich diejenigen sind, die alternativen Fakten produzieren, oder?
Du und ich.
Ja, wir gehören da absolut dazu. Das ist, also ich bin da mittlerweile auch vorsichtig geworden, weil es gibt ja zum Beispiel da verschiedene kritisch, die Kritiker dieser alternativen Fakten, weil, ne, Jule sagt alternative Fakten, wobei ich dich jetzt nicht als, per se als Kritikerin dieser Alternativfakten rausgehört habe. Aber zum Beispiel Mimikama, ne, und was es da nicht alles gibt. Also diese, die das immer korrektiv, glaube ich, auch, kann es sein. Ich bin sehr vorsichtig geworden, muss ich ehrlich sagen. Weil die Wahrnehmungsfrage, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Bauern, ne, deren Realität und deren Reaktion auf das, was politisch passiert. Ich kann auch nach meiner Erfahrung, sowohl privat als auch beruflich, als auch innerhalb meiner Denkvorgänge, tatsächlich, und da sind wir dann bei dieser Vertrauensebene. Och, das wird jetzt richtig. Das ist richtig. Jule ahnt wahrscheinlich, was ich hier für Tore gerade aufstoße. Ich gehe bis zu Luhmann in die Systemtheorie. Reduktion von Komplexität und so, ne? Es ist letztlich so komplex, alles ist so komplex, dass ich es nicht so umfassend beschreiben kann, wie es stattfindet. Folglich ziehe ich mir aus der jeweils für mich sichtbaren Realität, da haben wir wieder das Thema mit der Ausblendung von vorhin, die Dinge, die ich für meine Situation zu beschreiben weiß. Und dann kommt immer jemand vorbei, ob das jetzt Mai ist oder andere Podcasts oder Videos, die einem dann
die
sozusagen...
Die wäre schon noch gekommen, witzig.
Spannend und auch schön, alles schön, aber es hat vielleicht dann mit meiner Situation wenig zu tun. Das heißt,
du,
also mit den Bauern. Nehmen wir die Bauern und die Politik, das war für mich sozusagen das Trivialste oder sagen wir mal profan im Sinne von relativ schnell zu verstehen. Die Bauern haben eine völlig andere Realität auch, die haben auch eine andere Realität und leben auch eine andere Realität. Den brauchst du nicht mit einem Elektrotraktor kommen, weil die sagen, er hat diesen Wirkkraft gar nicht, um den Acker zu pflügen. So, ne? Das ist im Moment auch die technische Realität und technologische Realität. Darüber lässt sich dann objektiv streiten, ob die Politik dann das sozusagen für besser hält in der Zukunft. Da wäre wiederum die Illusion, Vision, Idee, irgendwas. Aber die ist ja auch noch nicht bewiesen. Die kann ich ja erst in 100 Jahren beweisen oder in 50 Jahren. Und das macht die Sache so schwierig, weil ich ja schon, wenn man zum Beispiel Leute kennt, die Bauernhöfe haben oder die Traktoren haben, dann weiß man oder weiß ich, dass das, was die sagen, zunächst erstmal deren Situation ist und die muss ich ja dann mit der politischen Realität verlieren lassen. Ja, das muss ich ja abgleichen lassen irgendwo.
Ja.
Und das kann meiner Ansicht nach nicht funktionieren. Und wenn alle sozusagen die einen mit den alternativen Fakten auf denen mit den nicht-alternativen, was wären eigentlich die nicht-alternativen Fakten? Das sind dann bloß die Fakten, oder was?
Ja, würde ich sagen, ne? Eigentlich wäre
das sind ja nur die Fakten, ne?
Die Fakten, so. Ne?
Ja,
aber da gehört eben, also ich meine, für diese ganzen Diskussionen, ne? Gehört doch dazu, sich den Fakten erstmal, also die irgendwie aufzulisten und zu sagen, aha, so ist das. Die Entscheidung ist dann und dann getroffen worden und die Regierung Merkel hat jenes und dieses, 2016, sowieso, bla, 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 ne? Okay, das sind erstmal so die Tatsachen, die passiert sind, ne? Aber so wird ja damit nicht umgegangen. Und ich glaube, das ist im Moment.
Also von wem? Darf ich kurz zurückfragen? Von wem?
Aktuell von den Bauern, also natürlich nicht den Bauern, ne? So, von Bauern, die jetzt, keine Ahnung, wahnsinnige Wut auf die aktuelle Regierung haben und so weiter, aber gar nicht mit in ihr Realitätsverständnis hineinnehmen, dass die Agrarpolitik seit 25 bis 30 Jahren vor die Wand gefahren wurde, ja? Und das sind dann eben so Sachen, wo da scheitere ich dann so dran, ne? Dass ich echt immer denke, ey, auf was für einer komischen Popelsbasis wird das denn hier überhaupt gerade ausgefochten? Das ist ja Wahnsinn. Und ich wünschte mir dann eine Auflistung der Fakten, ja, und auf derer Basis wird dann das diskutiert. Aber das passiert nicht.
Naja, weil, Entschuldigung, wenn ich gleich hier rein.
Nein, gerne.
Grätsche.
Dafür Carol bist du da.
Das hat meiner Ansicht nach auch noch was mit Zeit zu tun, und zwar vollkommen trivial tatsächlich, also völlig trivial. Wie viel Zeit hat nun jetzt ein Bauer, ja, der sich den ganzen Tag um seinen Hof kümmern muss und vielleicht auch noch Gewinne erzeugen oder was weiß ich, was der alles macht. Der muss eine ganze Menge tun. Der hat am Tag nicht 10 Stunden Zeit, die Zeit zu lesen oder die Süddeutsche oder was weiß ich. Das schafft er nicht. Der hat gar nicht die Zeit. Er hat
ja, aber das trifft doch auf alle zu.
Genau, also. Das wollte ich damit sagen. Das trifft auf alle zu, woraus sich für mich die Frage schon seit langem ergibt, woran messe ich, welche Legitimation die Fakten und die alternativen Fakten haben. Ich möchte sozusagen gar nicht in Frage stellen, dass es alternative Fakten gibt und Fakten. Aber ich möchte trotzdem fragen, woraus ergäbe sich die Legitimation für das eine oder das andere?
Na, die Frage ist ja, woher bezieht man überhaupt die Fakten?
Ja.
Überhaupt, generell. Und ich erlebe zumindest derzeit die Journalie sozusagen. Ich kann es jetzt gar nicht auf einen speziellen Bereich runterbrechen, ne?
Lügenpresse.
Lügenpresse. Ja, genau. Ich empfinde das halt so, dass das eben nicht faktenbasiert berichtet wird. Das passiert eben nicht, sondern es geht ja immer nur auf Quote, es geht immer nur auf Meinungsmache und was weiß ich, ne, irgendwelche Geschichten vom Zaun zu brechen. So. Und dadurch geraten natürlich Leute, die irgendwelche Überschriften am Kiosk lesen, im Vorbeigehen, kommen nicht an Fakten, ne?
Ja.
Sondern die lesen irgendeinen Quatsch.
Möchte gerne Heretiker sein in dieser Runde.
Ja,
und dann frage ich, woher weißt du, was die Fakten sind und woher weißt du, dass die Leute nicht die Fakten bekommen?
Na, ich habe das ja jetzt in dem Na doch, ich habe das ja jetzt, ich habe im Grunde das aufgenommen, was du jetzt gerade gesagt hast. Die haben eben nicht die Zeit, sich durch sämtliche, ne?
Schaffen die nicht,
Supermedien zu wühlen und sich die Fakten daraus zu picken, sondern wenn man davon ausgeht, dass Leute sich eher oberflächlich informieren, dann muss im Grunde die oberflächliche Informationsgebung auf Fakten basieren, ja? Also, es ist einfach, es ist ja leicht irgendwie zu sagen, nein, das Agrargesetz XY wurde 1998 von bla 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 verabschiedet oder so. Ja. Das ist ja leicht. Das kann man ja, das sind ja Zahlen geschichtlich, die man einfach nur auslesen müsste.
Wir reden gerade von Objektivität und Subjektivität, ne?
Hat ja was mit Realität.
Naja, klar, nee, hab so ein bisschen die Hand schon an der Notbremse, weil ich will versuchen, spätestens dann die Notbremse zu ziehen, wenn wir zu sehr in tagespolitische Themen irgendwie reinpoltern. Aber ja, ich meine, worüber hier gerade gesprochen wird, ist ja, was ist objektiv, was ist subjektiv? Kann es Objektivität eigentlich geben? Also die Objektivität, also ich sag mal so, was die generelle Anforderung an beispielsweise zumindest öffentlich-rechtliche Medien, ne, ist ja, sie mögen doch bitte objektiv berichten. Also nicht wie die Bild-Zeitung oder wie die, keine Ahnung was, ne, irgendein Blatt subjektiv irgendwelchen Lobbyismus vielleicht oder so nach vorne stellen, sondern objektiv berichten. Und was ist das objektiv, wie berichtet wird, oder ist es subjektiv, wie es berichtet wird? Bei der Bild kann man das, glaube ich, relativ gut und schnell bejahen oder bei bestimmten Zeitungen oder Zeitschriften. Und
also ich glaube, richtig objektiv, was du jetzt mit objektiv meinst, glaube ich, das gibt es nicht.
Nee, das denke ich nämlich auch, ja.
So, genau. Aber ich finde, das ist auch noch was anderes als faktenbasiert. Ja? Ist einfach was unterschiedlich.
Aber auch faktenbasiert, wenn, sag du erstmal, Julian, ich höre zu.
Naja, keine Ahnung. Also wenn irgendwelche Politiker, immer mein schönes Beispiel, ja, mit irgendeinem Mikro unter der Nase irgendeinen Bullshit raushauen und der wird dann unkommentiert ausgestrahlt, dann finde ich, ist es einfach ein Riesenproblem. Na, das ist, finde ich, ist das Hauptproblem, dass inzwischen jeder überall alles raushauen kann. Ne? Können sie ja von mir aus, aber dann möchte ich gerne, dass da jemand steht und sagt, ja, aber wie wir hier sehen können, ist das eben so und so nicht. Und das passiert halt leider fast gar nicht. Ne? Und dadurch entsteht eben so ein wirres, also gerade aktuell so ein wirres Bild von was tatsächlich hier gerade Phase ist. Und Entscheidungen werden auf einem Quatsch gefällt, der uns in die falsche Richtung bringen wird.
Naja, ich glaube, da Ansätze zu sehen bei Marshall McLuhan, glaube ich, oder so. Doch, Marshall McLuhan, The Medium is the Message, ne? Gibt's ja auch eine lustige Geschichte, The Medium is the Massage oder so, The Message is the Medium. Massage wurde mal auch falsch gedruckt, ne? Aber es sind letztlich ja, es ist ja, der Journalist ist ein Filter. Also man kann das gut nachvollziehen in der Theorie von Warren Weaver. Kommunikation aus den 60er Jahren. Der Journalist ist ein Filter. Der Politiker selber filtert. Also wenn man jetzt das Verfahren kennt zum Beispiel, wenn Politiker was Faktenbasiertes sagen möchten, wenden sie sich an den Parlamentarisch-Wissenschaftlichen Dienst im Bundestag, PWD. Dort fragen sie was an, dann kriegen sie von da eine Antwort. Das sind dann faktenbasierte Sachen zum Beispiel. Ansonsten holen sie sich das ja auch bloß aus der Zeitung. Dieser Kreislauf ist unendlich.
Ja.
Da gibt es auch ein furchtbares Fachwort dazu, das nennt sich symbiotische Skopiokratie.
Wie bitte? Was?
Symbiotische Skopiokratie. Okay. Wir hatten einen Professor in der Kommunikationswissenschaft, der hat uns das geraten, dieses Wort uns zu merken. Seitdem habe ich mir das gemerkt. Er hat gesagt, mit dem Wort können Sie auf jeder Party punkten.
Auf jeden.
Sagen Sie symbiotische Skopiokratie. Heißt aber, ist letztlich ganz einfach, bedeutet nichts weiter als, dass der es geprägt hat, war Ulrich Sarcinelli, Medienprofessor wiederum. Und die Aussage ist, dass Politiker und Medien sich gegenseitig permanent beobachten. Und zwar beide symbiotisch. Skopiokratie, Macht, Skopiokratie, Machtbeobachtung. Die beobachten sich gegenseitig und nehmen Informationen voneinander. Ein ganz banales Beispiel wäre zu sagen, stellt sich auf dem Tisch vor sich hin die 7 Farben in Gläsern mit Flüssigkeit gemischt, also Rockbiff, die Regenbogenfarben oder so. Und dann gießt man die so lange ineinander, bis am Ende nur noch in jedem Glas die gleiche Farbe ist.
Mhm.
Und das ist dann braun. Mhm. Ja. Jetzt hier, ich will da keinen Vergleich ziehen. Das ist, ja, aber das ist sozusagen das.
Ja. Ja.
Das ist dann der Effekt, ne? Also am Ende hast du ja überall nur noch so ein Wabbern, ne? Wie so ein, also ich habe das mal irgendwie Medienflimmern genannt, mal irgendwo habe ich gesagt, das ist wie ein Medienflimmern. Am Ende so ein Tetrapack, wenn du einmal richtig auf das Tetrapack drückst, dann kommt oben der Schwapp Milch richtig raus, ne? Und wenn du das jetzt so zittrig und sehr lange mit relativ geringen Schwingungen machst, dann hast du am Ende nur noch so ein Wabbern. Mhm. Und das ist für mich das praktische Bild, ne? Es ist so lange hin und her, oszilliert letztlich, also zwischen diesen beiden großen Parteien, und dann hast du ja auch noch die sogenannte Volksmeinung, wie auch immer, ob die empirisch oder hypothetisch ist.
Ja, woraus speist die sich denn, ne? Ist ja die große Frage.
Wiederum aus dem einen, ne? Und so, ja. Und am Ende hast du immer sozusagen diesen süßen Informationsbrei.
Ein Braunen.
Nur noch hin und her. Ein Raunen, genau.
Nein, nicht ein Raunen, einen Braunen.
Ein Braunen Information. Ja, ich will das aber nicht politisieren.
Nein,
für mich hat das wirklich eine farbliche Komponente.
Ja.
Weil wenn du das politisierst, dann neigt man wieder zu ist einer klar. Seite.
Ja, ja.
Und ich versuche das nur auf dieser farblichen Ebene für mich zu gestalten, wenn ich mir das angucke. Und dann hast du natürlich eine Ereignisdichte. Ich glaube, was Jule gesagt hat, gerade aktuell hast du gesagt, Jule, wenn ich dich zitieren darf, ist es so, ne? Und ich nehme das auch wahr, und ich glaube, dass die Ereignis- und die Auffassungsdichte im Moment sehr hoch ist und dass dadurch auch diese Oszillationsgeschwindigkeit immer mehr zunimmt. Und wir steuern auf eine Einheitsmeinung zu.
Naja, aber du erlebst ja trotzdem, sagen wir in Amerika, erlebst du ja ungefähr 50-50 eine gespaltene Gesellschaft. Da könnte man ja jetzt auch sagen, die müssten ja irgendwann zu dieser durchgemischten Einheitsbrei-Geschichte kommen. Das passiert aber nicht, ja. Du erlebst ja trotzdem, und auch bei uns selbstverständlich, immer noch Leute, die eine andere Sicht auf Sachen haben und die auch ihre Informationen aus woanders herziehen oder auch Sachen überhaupt anders bewerten und so weiter, ja. Das hast du ja trotzdem. Also
ich würde tatsächlich an dieser Stelle nochmal reingehen mit der Frage, ich hätte nicht das Individuum gemeint, Jule, weil du sagst, ne, also es gibt da die Gruppen und die Gruppen. Also ich habe mich jetzt eher weniger auf das Individuum bezogen, sondern eher auf den Output aus Medien und Volksmeinung als Institution, sozusagen nicht als individuelle Komponente. Das wäre sozusagen meine Reaktion darauf. Und das Zweite ist die Schweigespirale von Nölle Neumann.
Ah ja.
Die Oszillation sozusagen von Elisabeth Neule-Neumann, aus den 80er Jahren für Allensbach damals geschrieben, es ist die Oszillation oder die Amplituden, wenn die immer mehr zunehmen und du hast sozusagen eine homogene Linie von Output, ne, dann gerät es sozusagen in eine Schweigespirale. Kann man individuell übrigens testen oder merke ich sehr häufig an mir, wenn ich irgendwo rede. Und man hat dieses Ping-Pong im Gespräch, ne? Sagt einer, ja, nee, doch, nö, doch, nö, doch, nö, doch, nö. Und am Ende schweigst du. Und die Schweigespirale, die zeigt, insbesondere ist die untersucht oder herausgefunden worden von Nölle Neumann, sozusagen in der Frage der Faschismuskonzeption in den 30er Jahren, glaube ich, und dann auch später nochmal, mit dem Ergebnis, dass die Menschen immer mehr die Meinung der anderen übernehmen. Natürlich, Jule, du hast recht. Es ist nicht so, dass alle Menschen die gleiche Meinung haben. Das heißt, diese Farbsuppe ist dann nicht gleich verteilt, ja. Aber sie ist halt mehrheitlich nach Nölle-Neumann entsteht dann diese Mehrheit. Das ist aber eine schweigende Mehrheit. Weil sie sich nicht mehr äußern kann. Durch die Oszillation. Weil das Ping-Pong so hoch ist, dass ich gar nicht mehr die Zeit habe, zum Beispiel irgendwo zu diskutieren. Weil wenn ich mit jedem Menschen, den ich treffe, tagsüber über die aktuelle politische Lage sprechen würde, hätte ich einen Tag von, das wäre nicht mehr 24-7, sondern es wäre 24-700 irgendwas. Ne? Und dadurch entsteht diese sogenannte Schweigespirale, Entschuldigung.
Das kann ich bestätigen. Also dieser starke Energieaufwand, der betrieben oder der notwendig ist, um diesen Diskurs zu führen zum Beispiel, ja, oder um wirklich derartige Gespräche zu führen, bis hin zur Resignation. Das,
ja. Absolut. Das hatten wir jetzt auch schon mehrfach, ne? Natürlich. Aber gleichzeitig erleben wir jetzt auch, dass nach dieser Korrektivveröffentlichung, ich weiß nicht, wie viele, 300, ich weiß gar nicht mehr, wie viel sind es jetzt mit?
Millionen. Es waren, glaube ich, geht schon in die Millionen.
3,5 Millionen Menschen mittlerweile auf all möglichen Demos. In den letzten Käffern, ne, für ein, also eine einigermaßen gemeinsame Sache auf die Straße gehen.
Interessant ist damals zu beobachten, also ich kann jetzt nur so von meinen Wahrnehmungen und Erfahrungen berichten der letzten Tage. Wir hatten, was ist heute? Montag, heute ist Montag, genau. Gestern gab es auch hier in Dresden wieder eine Demonstration der Veranstaltungsreihe Wir sind die Brandmauer. Mhm. Kann man sich drüber streiten, warum das so heißt, aber es ist so. Und ich bin mit der Angst dahingegangen, dass es sehr wenige Menschen werden könnten, weil dieser Loop, diese Schleife, die wir hier erleben, hält schon relativ lange an. Das ist für unsere Aufnahmefähigkeit, halte ich schon einen sehr langen Zeitraum. Und ich hatte wirklich die Sorge, dass wir da nur ein paar Hanseln auf der Straße sein werden. Und es waren am Ende, so wurde es betitelt, nur 20.000 Menschen.
Ja, Wahnsinn.
So, das ist zwar immer noch viel, aber es ist die Hälfte von dem, was vor, keine Ahnung, 4 Wochen oder so dort auf der Straße gestanden hat. Also, ja, das stimmt, das macht was mit den Menschen. Die Frage ist, wie lang, ne? Und da sind wir dann wieder bei diesem Punkt, was passiert gerade mit diesen Farben? Wie mischt sich das gerade? Wie viel Energie und wie viel Kraft haben die Menschen, um diese Wahrnehmung der Realität auch wirklich durchzuhalten? Oder diese Realität durchzuhalten.
Weiß ich auch nicht, ne? Ich weiß nur, dass es wie ein Wunder mir vorkommt, dass plötzlich aus den letzten Löchern Leute rausgekrochen kamen.
Mhm.
Damit hat man ja echt gar nicht mehr rechnen dürfen.
So. Es tut total gut. Es ist auf jeden Fall. Es gibt ein gutes Gefühl und sehr viel Energie. Also mir geht es zumindest so. Doch noch zu sehen, dass weiterhin die Menschen auf die Straße gehen und so. Aber ich möchte mal kurz eine Frage stellen an euch, weil wir sitzen jetzt hier oder stehen oder wie auch immer da so jetzt zu dritt zusammen und reden so über Realitäten. Denkt ihr, wir leben jeder für sich in einigermaßen vergleichbaren Realitäten gerade?
Nee, das glaube ich nicht. Also, ich meine vergleichbar womit, ne? Ist ja eben.
Ja, wir leben alle in der gleichen Realität, objektiv.
So. Ja, weiß ich nicht.
Was wir wahrnehmen davon, ist ja was anderes.
Leben wir in der gleichen Realität? Das ist jetzt eine interessante Frage. Leben wir in der gleichen Realität?
Ja, da sind wir wieder beim Anfang. Das ist eben die Frage, wie wir jetzt, wie wir Realität definieren, ja? Also, wie wir das jetzt irgendwie definiert haben.
Also, es ist ja alles situationsbedingt, ne? Das heißt, in welcher Situation, in welcher Lage, in welcher Gefühlslage und so weiter und so fort befinde ich mich gerade? Und ich denke, in den letzten Wochen und Monaten, gerade so im Hinblick auf diese, wie du jetzt gerade ja angesprochen hast, Julia, auf diese Situation mit diesem zunehmenden oder diesem Zuspruch, den die AfD erlebt hat und so weiter und so fort, denke ich immer wieder darüber nach.
Ja.
Was bewegt einen Menschen dazu, so zu empfinden, so zu entscheiden, so zu fühlen, wie es diejenigen tun, die ich ablehne, wo ich sage, ich rede nicht mit Rechten. So, ne? So, also was bewegt einen, warum ist was ist denn mit diesen Menschen, die total konträr denken, reden, leben, wie ich es tue? So, das ist eine total profane Frage. Entschuldigt bitte, oder ja, ich finde schon profan, weil diese Frage stellt man sich wahrscheinlich andauernd, aber so auf dieser politischen und damit auch so gefühlten Entwicklung, der wir da entgegenschauen, und da sind wir dann wieder so bei Katastrophen, die kommen, sei es nun Klimakatastrophe oder sei es Faschismus oder whatever, bin ich immer am Hadern und denke so, das kann doch nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Warum nehmen diese Menschen das nicht wahr, dass das, was sie da tun, zum Beispiel menschenfeindlich ist? Ich sehe das und empfinde das als menschenfeindliches, diskriminierendes, rassistische Kackscheiße, so. Und diese anderen Menschen, die diese Standpunkte vertreten, die ich für menschenfeindlich halte und die offensichtlich auch menschenfeindlich sind, halten das aber für vollkommen okay und in Ordnung.
Ja.
Das macht total was mit meiner Realität. Also das macht mich total kirre.
Du gehst ja jetzt irgendwie, du willst ja jetzt quasi, das ist ja eine ethisch-moralische Frage.
Es ist ja, stellst, klar, ne? Ja.
Impliziert, dass du, vor allen Dingen impliziert das, also du hast vorhin das Wort Rechte gesagt. Entschuldigung.
Ja, Rechte, Rechtsextreme, ja.
Ja, es impliziert, dass du links bist.
Nicht zwingend, nö.
Naja, also.
Na, was ist denn, also
die
von.
Die anderen, ne?
Also von, also alles abseits oder jenseits von Rechtsextremen, was ist denn das? Also das Spektrum.
Jetzt
ist,
sagen wir schon Rechtsextrem, ne? Rechts sagen.
Rechte oder Rechtsextrem, ja, klar. Also ich meine, die AfD ist Rechtsextrem, oder?
Und die SPD ist rechts.
Das kann sein, dass die rechts ist, ja. Ich würde sogar auch dazu tendieren und sagen, dass auch selbst die Grünen inzwischen einen Drall ins Rechte bekommen.
Ja, auch die Linken.
Das ist ja das, was mich gerade so verrückt macht, weswegen wir über Realitäten sprechen.
Ja, deswegen es wollte ich ja auch davon sich, abzusagen, ja. Links bla bla, sondern ja. Ich wollte sagen, du argumentierst quasi auf einer moralisch, also auf einer ethischen Ebene. Ja, was bringt jemanden dazu, menschenverachtenden Dreck von sich zu geben, ja, und das nicht wahrzunehmen oder zu tun und das nicht wahrzunehmen als das, so, ne? Und für mich schließt sich das da eigentlich, dieser Kreis, weil da wir in Zeiten der alternativen Fakten uns befinden sozusagen, wird Realität eben willkürlich, ja? Mhm. Und da kommt man auf das politische Problem, welches ein ja so indifferenter Realitätsbegriff mit sich bringt.
Boah, das finde ich sehr spannend. Ich hätte jetzt fast gesagt, krass.
Voll krass.
Realität wird willkürlich.
Ja. Yeah.
Darüber muss ich ungefähr 5 Jahre nachdenken über den Satz.
Ja, aber du hast doch auf jetzt zum Beispiel gerade.
Wir sehen
jetzt
uns bald wieder.
Du hast doch jetzt auch vorhin schon dieses Video von Mighty angesprochen, ne? Und diese ganze Geschichte, also es gibt ja jetzt ein Video, dann gibt es eine Fernsehsendung dazu, dann gibt es noch ein Video.
Könnt ihr mich kurz aufklären? Ich bin weiß nicht, worum es geht.
Jule, mach du bitte, ich habe das wirklich nur am Rande bekommen.
Okay, also MIT hatte letzte Woche seit langem mal wieder etwa 10 Minuten auf YouTube veröffentlicht, auf ihrem alten Kanal. Und das ging dann natürlich total viral und so weiter. Und da ging es in dem ersten Video, das werde ich zuerst beschreiben, ging es unter anderem sozusagen um den Bug, den wir weltweit erleben, würde ich sagen. Ja, also die Annahme von Realität hat sich grundlegend gewandelt, also worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben. Ne?
Ja.
Die Menschheit hat sich scheinbar von einer gemeinsamen Festlegung auf was ist Realität entkoppelt und in Zeiten der alternativen Fakten wird Realität willkürlich, blablabla, das war alles so, ne, das, was sie gesagt hat. Und hat im Grunde so am Schluss auch so populistische Phrasen reingeworfen, ne? Also sowas wie, und jetzt sollten wir alle aufstehen und ich möchte mich gern hinter wissenschaftlichen Blablabla oder Politik sollte eben wissenschaftlich fundiert agieren und hat das aber mit so, ja, weiß ich auch nicht, also was, so, eigentlich waren das schon populistische Phrasen. So. Okay, dann ist unter diesem Video alles Mögliche passiert, kann man sich ja vorstellen, oh mein Gott, will Mighty jetzt in die Politik gehen und sie hat so recht
gelesen,
und wenn sie eine Partei
gründen
würde, dann würden wir alle einsteigen und was weiß ich, ne? Natürlich auch Leute, die gesagt haben, ach Gott, auch das noch und so weiter, aber es gab eben extrem viele Reaktionen. Dann hat sie in ihrer Fernsehsendung 2 Wochen später hat sie das dann aufgeklärt und hat über die Natur von alternativen Fakten ganz viel erzählt und von so populistischem Zeugs. Ne? Wie funktioniert eigentlich Populismus? Und hat sich selber enttarnt und hat ihr eigenes Video als Beispiel dafür genannt, wie schnell man Leute populistisch einfangen kann, auch in dieser Szene, will ich mal sagen. Ja? Was total geil ist. Und dann hat sie noch mal ein paar Tage später wieder auf ihrem eigenen Kanal, hat sie das dann noch mal en Detail erklärt. So, ne? Ziemlich gut, finde ich. Und,
also meinst du, es war ein Feldversuch und den glaubst du ihr auch?
Ja, ich würde schon sagen, dass es ein Feldversuch war. Also das kann man auch nachvollziehen, ne, wie das durchgeplant war, warum, welcher Peak wo gesetzt wurde und so weiter. Und ja, also das ist das, was passiert ist, sozusagen. Ne? Und da sieht man aber eben, wie anfällig wir alle für so populistisches Zeug sind. Ja, und wenn du den richtigen Satz sagst, in der richtigen Stimmung, dann kannst du eben Menschen aufsammeln. Das ist so. Ja?
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, an dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass unser Cross-Podcasting heute ein Feldversuch war. Alles, was wir gesagt haben, ist falsch.
Wir behaupten sofort, dass...
Entschuldigung, wir wollten nur testen, wie ihr reagiert.
Der Punkt ist ja eben, dass wenn wir in einer Welt leben, in der wir uns quasi für Realitäten quasi entscheiden, ja?
Mhm.
Also es keine gemeinsame Basis mehr gibt, auf der Entscheidungen getroffen werden können. Wie kann das also alles weitergehen? Also, denn was es mit der Realität so auf sich hat, das sieht man ja, keine Ahnung, auf allen Ebenen. Zum Beispiel nehmen wir die Sicht auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ja?
Hm.
Ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, wie polarisiert da Menschen drauf gucken. Und wir leben alle in dem gleichen Land, mit den gleichen Erfahrungen, ne? Wir waren alle in der gleichen Geschichtsklasse und so weiter und so fort. Und trotzdem ist das so. Hm. Ja?
Also, das ist irre. Darf ich kurz?
Ja, bitte.
Der Wälzer. Ne, der mit dem Precht das Buch
Harald Welzer,
hat.
Meinst du?
Harald Welzer. Die bisher eindrücklichste, auch wenn sie sozusagen moralisch kritisiert wird, bisher eindrücklichste Darstellung, die ich zu diesem Thema gehört habe, warum entwickelt sozusagen der Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine so viele Perspektiven, vor allen Dingen aber mindestens zwei, die nicht zusammenpassen.
Ja.
Die kann ich drehen und wenden, wie ich sie will.
Mhm.
Das hat der Wälzer gegeben, und zwar war das, glaube ich, in Media Labs Taz letztes Jahr. Der ist da viel für angegriffen worden, und wenn man sich aber das mal anguckt, was er sagt und wie der das sagt, also ist jetzt keine Frage, ob ich den persönlich mag oder nicht, das spielt für mich jetzt keine Rolle. Der hat eine Art an sich, die gefällt mir nun wirklich nicht. Immer dieses, ne, von oben herab, so in diesem nasalen Ton, ich will ihn das mal. Das ist aber egal.
Stell dir vor,
aber
du hast ihn gelesen.
Wenn ich ihn gelesen hätte, dann hätte ich gelesen, die vierte Gewalt, dann wäre ich wieder umgefallen, das ist wieder Precht. Ne? Wobei wir auch da erstaunlicherweise in den 90er Jahren in der Kommunikationswissenschaft gelernt haben, dass es die tatsächlich gibt. Das war the Fourth Amendment. Da geht es nämlich um die vierte Gewalt, die Mediengewalt. Also, aber das gehört wieder zur symbiotischen Skrupelkratie, bla bla. Das, was der Wälzer da gesagt hat, ich empfehle es, ich kann es jetzt nicht wiedergeben, möchte ich auch nicht machen, weil es hier irgendwie Biasing wäre. Vielleicht, wenn man die Zeit hat, mal kurz bei Tazlab reingucken in die Geschichte zum Russisch-Ukrainischen. Da war ein Vortrag von dem Wälzer und viel, viel Kritik. Aber im Kern, was er gesagt hat, ist, wir können diese beiden Realitäten nicht auf eine objektive Realität abgleichen. Es funktioniert nicht.
Interessant.
Kannst du machen, was du willst. Du kannst immer sagen, das ist ein Angriffskrieg. Und wie können wir als Deutsche, das hat er auch als Problem aufgerufen, wie können wir denn als Deutsche überhaupt uns eine Bewertung anmaßen? Wenn nämlich in die eine Richtung gilt, ich kann sozusagen nicht bewerten, ob die Ukraine sich verteidigen darf oder nicht, das war ja das große Thema, ne, wenn immer gesagt, wir wollen keine Waffen in die Ukraine, dann haben die anderen gesagt, ja, das kannst du aber der Ukraine nicht absprechen, sich zu verteidigen, dann muss andererseits auch gelten, dass ich niemanden das andere absprechen kann. Und die Beweise liegen nicht auf dem Tisch, weil auch die Beweise können Realitätskonstruktionen sein. Es gibt keine objektive, für uns zumindest keine objektive Sicht. Und die beiden Seiten haben ihre jeweils subjektiven.
Ja gut, aber keine Ahnung, Ingo, wenn man jetzt aber das Putin-Interview zum Beispiel sieht, ja, mit Carlson Tucker, dann hat man ja ein 1A super Beispiel dafür, wie Geschichte verdreht wird.
Also ich möchte ungern jetzt da... Ich mag das jetzt nicht.
Okay.
Ich mag Putin gar nicht.
Das ist eine andere Folge.
Ich mag den Putin gar nicht. Das ist für mich überhaupt kein Typ schon seit 2007, mit dem ich mich gerne auseinandersetze. Das ist auch nicht die Frage. Weil der so eine strenge Führungsperson darstellt, ja. Aber das könnte man ja auch anders beantworten. Entschuldigung. Ich halte mich jetzt mal zurück, ohne dass ich jetzt hier unbedingt zwingend eine Gegenposition vertreten will. Ich habe gar keine Gegenposition. Ich bin da wirklich echt be like water in der ganzen Frage.
Guck mal. Okay, warum bist du Be Like Water geworden? Keine Ahnung, also es ist
in der Kriegsfrage.
Nein. Es ist keine Tribunalfrage oder sowas, sondern generell würde mich interessieren, bestimmt das so ein bisschen sind das deine Erfahrungen, die dich dazu gebracht haben, dass du sagst Be Like Water, weil Realitäten vollkommen unterschiedlich, Realitäten tatsächlich, und daher mit Vorsicht zu genießen und im Prinzip ja das, was wir am Anfang auch gesagt haben, eigentlich muss man sich von allen Seiten irgendwie annähern an alles, ne?
Ja.
Die Frage ist, wo ist die Grenze? Wann hört es auf? Wann geht das eben in eine...
Nie. Es hört auf. Es gibt einfach keine Grenze.
Aber generell würdest du denn sagen, wäre jetzt auch nicht das erstrebenswerte Ziel, ganze Gesellschaften in eine einigermaßen sich ähnelnde Realität zu bringen, sozusagen?
Wer soll das machen?
Ja, genau. Wer soll das machen, ist natürlich immer die Frage. Und die Frage vor allen Dingen auch, wie soll das gehen? Und weiß ich nicht, ich habe mir das dann so überlegt. Ich bin dann irgendwie auf so 5 Punkte gekommen, ja, die irgendwie passieren müssten dafür. Und das erste wäre halt, für mich ist das immer ganz klar, Klärung von Fakten. Ja? Und sagen wir in Bezug auf dieses, egal jetzt, was man davon hält, ja, Putin-Interview, da kann man ja ganz klar irgendwie die einzelnen Punkte, er hat ja angefangen von 600 nach Christus, ne, mit bla bla bla, mit allem möglichen Kram. Und da kann man eben mit Fakten irgendwie sagen, ja, an der Stelle ist das passiert, das passiert, das passiert und das. Also sind einfach jetzt
ganz klassische Faktencheck. Ja.
So, genau. Also das, finde ich, muss immer als erstes passieren, sozusagen, ja. Durch die Klärung von Fakten können sozusagen Missverständnisse oder Fehlinformationen angegangen werden. Okay, dann das nächste wäre, ja, man braucht sowas wie offenen Dialog. Also eine offene und respektvolle Kommunikation sozusagen, ja, um überhaupt die unterschiedlichen Standpunkte zu verstehen und zu respektieren. Und je länger wir es durchgehen lassen, dass direkt Krieg herrscht, ja, sobald einer irgendwas sagt, was der andere aber nicht meint, desto weniger fehlen überhaupt die Kompetenzen zu so einer respektvollen Umgang, ja, in der Kommunikation. Das, finde ich, muss dringend geändert werden. Und auch da sind die Medien wieder in einer Vorbildfunktion, der sie aktuell einfach fast nirgendwo nachkommen. Und also da muss man ja schon richtig suchen als Normalbürger, ja. Und also Dialog, ja, wäre das nächste. Dann wäre mal die Frage, was ist überhaupt mit Expertise und Vertrauen in Expertise? Also wir haben ja auch auch durch Corona oder seit Corona so eine totale Abwertung von Wissenschaftlern und wissenschaftlicher Arbeit. Das ist ja auch ganz extrem, finde ich, wie es noch nie vorher war in meinen Lebzeiten. Und dann würde ich eben auch sagen, es ist notwendig, das auf Experten und Fachleute zu verweisen oder verweisen zu können, um Fragen zu klären und ja, Informationen zu bestätigen und so weiter und so fort, ja.
Was sind Experten und Fachleute?
Naja, also wenn wir auf Corona eben gehen, da hatten wir ja die verschiedensten Fachleute, in Anführungsstrichen, überall rumhängen, von denen sich aber dann die Hälfte als nicht wirklich Fachleute, ne, so als selbst inszenierte Fachleute hinterher.
An der Stelle kann ich ja noch unterscheiden. Das kriege ich noch mit. Da habe ich sozusagen eine klare Sicht, wobei ich auch einen Freund habe, der Genetiker ist, der auch wirklich Corona-Befürworter, ist ja Quatsch, weil er war kein Corona-Leugner, der gesagt hat, naja, mit den Viren, da haben wir uns auch ganz schön erstmal ein Modell gebildet. Ne? So, da kannst du drüber nachdenken, der Mann ist geimpft, Maskenträger gewesen, alles gut. Also überhaupt nicht politisch intendiert, sagt aber trotzdem, die Viren sind halt ein Modell. Und dann, da kannst du dann auch lange drüber nachdenken, ja, wenn du sozusagen, das hört dann auch wieder nicht auf. Aber ich wollte noch mal sagen, zu diesen Fachleuten, Experten, jetzt kann ich in dem Bereich, kann ich das noch irgendwie für mich regulieren, im politische Philosophie, politischen Bereich gar nicht mehr.
Nein.
Wer ist da Experte? Ja, genau ist das, was ich meinte.
Ja gut, aber politische Entscheidungen basieren ja auf Bedürfnissen und ich glaube,
auch
das
auf
ist das.
Information.
Ja.
Sollten sie zumindest.
Ja, ne? Ja.
Sollten sie schon immer, hat es aber noch nie gegeben.
Das stimmt allerdings. Das
ja,
ist,
aber
müsste ich jetzt
gerade
mit
in der Klimakrise ist es eben nötiger denn je. Und da muss man eben sagen, sind sich eben 90% der weltweiten Klimaforschung ist sich da ja relativ einig. Ne? Mhm. Und die paar Nasen, die da anderer Meinung sind, ist halt eine kleine Minderheit, die aber mindestens genauso auf der großen Bühne erscheint und so. Ne?
Ja.
Das sind ja wirklich auch große Dramen eigentlich. Ja. Und
also können wir noch Punkt 5 kurz abhaken, weil das würde mich noch interessieren.
Also das nächste wäre jetzt, viertes wäre jetzt sozusagen kritisches Denken fördern. Ja, hatte ich so auf meiner Liste. Gut, da sind wir jetzt wieder bei unserem alten Thema, ne, mit Bildung und Schule und so. Es ist auch nichts, was man mal eben anknipsen kann, ne, kritisches Denken zu fördern. Das ist schon klar. Aber letztendlich, und das wäre dann Nummer 5, geht es quasi um den Versuch einer Konsensbildung, ne? Und das kann natürlich, je kontroverser die Themen, desto schwieriger, einen vollständigen Konsens dazu, Konsens zu erreichen, ja, das ist ja klar irgendwie. Aber ich denke halt sehr oft, gerade in so Fragen wie Klima, bei Krieg, sag ich mal, das ist sicherlich schwieriger, ja. Aber gerade bei so Klimafragen würde ich eben denken, okay, wenn jetzt wirklich jeder in die Faktenlage versetzt wird, ja, dann können wir erstmal weiter diskutieren. Aber das ist eben bei Weitem nicht der Fall.
Und das ist genau die Schwierigkeit, die ich immer wieder sehe. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die von der drohenden Klimakatastrophe zum Beispiel überhaupt nicht berührt werden.
Denken die?
Nö, was heißt denken? Das ist so. Beispielsweise sind die in einem Alter, wo denen das eigentlich wirklich vollkommen egal sein kann. Im Idealfall, in Anführungszeichen, haben sie vielleicht nicht mal Kinder, das sind, oder, ne, so. Oder,
du meinst, sie sitzen in ihrem klimatisierten?
Ja, oder sie sind eben wirklich einfach so vermögend, dass denen dass die relativ sicher
jetzt,
sein können.
Genau, das hätte ich eher gedacht. Also du sagst, es gibt eine Menge Menschen, die da gar nicht betroffen sind. Das Ulrich Beck, die Risikogesellschaft 1992 oder so, schon gesagt hat im Grunde, dass die reich sind, natürlich für sich das Problem verzögern können.
Ja.
Ja, aber es
die
gibt
ziehen
doch,
einfach alle nach oben, so war's.
Ja. Prozentual gibt es aber nun mal weniger Reiche als Nichtreiche.
Ja, aber die entscheiden
das ist,
auch.
Das ist leider so.
Da sind wir bei einem ganz anderen Problem.
Genau.
Ja, genau. Die entscheiden aber.
Demokratieproblem und so weiter. Ne?
Und die entscheiden auch unsere Realität. Das haben wir auch in diesem KI.
Interessant. Ja, genau.
In dem KI, den wir auch diskutiert haben, weil diese Realität, also ja, die entscheiden unsere Realität,
nein,
will ich jetzt nicht sagen.
Nee, ist schon klar.
Realität,
aber sie haben schon einen starken Einfluss. Ja.
Sie gestalten die sehr wesentlich. Ne? Also und das kannst du ja nicht von der Hand wischen. Man kann ja nicht in einem kapitalistischen System, in dem es um Profite geht, kannst du das gehört auch zur Realität.
Ja.
Zu meiner Realität, dass ich dann sage, ich kann jede Realität diskutieren, ich kann die auch unabhängig von bestimmten Faktoren, hier wäre eine Ausblendung wieder das Thema, diskutieren, aber das kann ich an der Stelle nicht machen, weil ich nur feststellen kann, dass die halt die Kohle haben und die können dann halt Dinge tun, nicht tun und steuern, die ich nicht kann. Und
ja.
Die
aber
auch eine
ja
Mehrheit
schon mal nötig,
dann nicht
dass
kann.
Das jeder, ja klar, aber da wäre ja schon mal nötig, dass das jeder weiß. Zum Beispiel, und dass das jedem klar ist.
Das
ja.
ist auch, also das glaube ich, Jule, Entschuldigung, wenn ich dir da nochmal in die Parade fahre, das wissen die Menschen. Das ist auf beiden Seiten, ob du jetzt die, naja, ob du jetzt die Davos-Kritiker ins Feld führst oder die Davos-Befürworter, letztlich wissen die alle, also egal wo du diskutierst, wird ja über die Reichen gemeckert, ob ich das jetzt links höre, rechts höre oder irgendwas, weil alle meckern auf die Reichen und die gibt's ja auch wirklich, das ist ja kein Phänomen, die Reichtum ist ja kein Phänomen, das gibt's ja. Und alle meckern auf die Reichen und das ist schon, das vielleicht hat das auch seinen Grund, dass ich vorhin gesagt habe, diese Rechts-Links-Schemata, ne, die ich jetzt nicht auflösen möchte, weil die gibt's eben auch, aber die überwiegen im Moment weniger, meiner Ansicht nach, als das Oben-Unten-Schema. Im Moment hast du so eine Verlagerung von den ehemaligen Divide et Impera Rechts-Links-Situationen, ne, was ja jedem Herrscher letztlich auch nützt, auch dem demokratischen Herrscher. Den gibt's auch aus meiner Sicht. Hast du jetzt ein Oben-Unten-Problem in den letzten Jahren? Das entsteht ja immer mehr. Und das macht's uns, glaube ich, auch schwer, dann in solchen Fragen wie Realität, Wahrheit, Fakten, richtig auseinanderzuhalten oder zusammenzubringen, je nachdem, welchen Beweis ich gern konstruieren würde, habe ich am Ende immer die Frage, dass ich jetzt wieder umdenken muss. Ich muss nämlich von der horizontalen Situation rechts, links in so eine vertikale Ebene reindenken. Und dann kommt mir natürlich jeder Zweite und sagt, dafür hast du jetzt keinen Beweis. Und da gibt es den großen Satz aus den 2000er Jahren, den dann damals die emanzipierte linke Szene gebracht hat, Kapitalismus darf man nicht personifizieren. Doch. Doch. Ich wehre mich gegen Begriffe, die Lafontaine, Müntefering und ähnliche Kollegen gebraucht haben, um Kapitalisten zu beschreiben. Aber doch, es ist eine personifizierbare Frage.
Ja, denke ich auch. Und so. Da bin ich aber mir ziemlich sicher, dass das nicht jeder Bürger weiß oder auch nicht so denkt.
Was? Nee. Ich kenne fast, also ich, okay, ich kann das jetzt nicht beweisen, was du sagst, da kann ich keinen Gegenbeweis antreten. Ich kann mich mit kaum jemandem unterhalten, ohne dass nach 8 Minuten 30 die Diskussion kommt. Die Reichen, die haben so für sich, also das hat doch jeder.
Ja, aber doch eher auf der Ebene von
haben und nicht haben.
Ja, haben, nicht haben oder die zahlen keine Steuern oder was auch immer, ja, oder zu wenig, so. Aber dass das in Wahrheit die Strippenzieher hinter allem sind, zum Beispiel, das ist jetzt nicht irgendwie in jedem Kopf.
Die Strippenzieher, oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Hat das nicht neulich, gab es das nicht vor einem halben Jahr schon mal in einem Podcast?
Was? In einem
Lanzenprecht, Lanzenprecht, Lanzenprecht.
Precht?
Lanzenprecht haben wir das auch. Ja, hier die Geschicke.
Keine Ahnung.
Ach so, ja, ach hier die Diamanten. Hier,
Diamantenschleifer. Ganz schön. Diamantenschleifer. Ja, aber das, wir sind da wirklich.
Alte Geld.
Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst.
Die Aristokratie im Hintergrund. Ja.
Ah, ja, so. Ja, und ja.
Jetzt sind wir auch beim Geld, Alter. Jetzt sitzen wir in den Podcast und reden über Geld, Alter.
Ja, also ich meine Güte, das muss doch jetzt einfach in irgendeinem
Moment werden, dürfen.
Was ich meine.
So, aber einfach mal sagen. Wir können uns darauf einigen, wir reden von Friedrich Merz, oder?
Einer muss es doch mal sagen. Einer muss es doch mal sagen. Friedrich Merz und die Blackrock, der Blackrock
genau.
Adel.
Der Blackrock Adel.
Blackrock Adel. Am Ende
okay,
ist es
das
doch
jetzt
aber
mal
so.
Runter.
Ja.
Okay. Ach, das also, Jude.
Sagt mir mal beide, würdet ihr sagen, dass Realität was mit Vertrauen zu tun hat? Also in dem Sinne von, würdest du sagen? Ja.
Ich sag nein.
Ja.
Du sagst nein.
Ich sag nein.
Doch.
Du musst wieder ausscheren.
Naja, Karol halt wieder.
Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Es muss irgendein. Muss
mach doch einen Parallel-Podcast hier.
Ja, Parallel-Universum und Realität, genau. Ich bringe das gerade nicht übereinander. Ich bringe Realität und Ja oder Nein nicht übereinander, weswegen mir das Nein sinnvoller erschien.
Aha. Okay.
Du?
Respektiert, ich sage ja, weil. Eben hier, jetzt landen wir wieder bei Luhmann, ne? Reduktion von Komplexität. Realität ist komplex, ich reduziere Komplexität, ich muss auf die Vertrauensebene und dann gestalte ich meine Realität. Das heißt, die Entwicklung meiner Realität in meiner Wahrnehmung kann ich nur über Vertrauen organisieren, ansonsten macht meine Psyche und fliegt weg.
Soll ich das mal übersetzen?
Nicht. Ach, was meinst du? Nee.
Also, ich würde ihm sagen, ich kann nicht alles leibhaftig selber erleben, ja? So was auf der Welt geschieht. Noch alles nachforschen, ne? Und also, ich muss ja darauf vertrauen, dass das, was mir Medien, die Wissenschaft und so weiter sagen, der Wahrheit entspricht, sozusagen. Das
der nächsten Wahrheit, ne?
Deine Wahrheit.
Ich muss mich dann irgendwann entscheiden, sozusagen, und vertrauen. Ja. Ne?
Genau.
Also keine Ahnung, ich habe irgendwie eine OP vor mir, dann gehe ich zu 3 Ärzten und irgendwann muss ich mich entscheiden. Ne? Mache ich jetzt das, was der sagt, dem vertraue ich jetzt sozusagen. Und so würde ich sagen, auf der Ebene. Ja. Und also ich muss mich entscheiden, was der Wahrheit entspricht, um mich in derselben Realität wiederzufinden, wie möglichst alle sozusagen. Ja? Und wenn dieser Vertrauensmechanismus nicht funktioniert, löst sich das, was Menschen als Realität empfinden, scheinbar auf, beziehungsweise wird immer verschiedener? Ist das so? Ist das das, was du meintest, ne?
Bisweilen löst es sich nicht in einer Gruppe auf, also ich halte das für keinen unbedingt nur kollektivdynamischen Prozess, sondern auch für einen individuellen Prozess. In mir kann sich die Realität auch komplett auflösen oder beziehungsweise immer wieder neu bestimmt werden, muss immer wieder neu bestimmt werden, prolongieren würde man dann sagen, müsste ich immer wieder neu bestimmen, wenn ich kein Vertrauen habe. Weil ich, wenn ich das Vertrauen nicht habe, kann ich sozusagen kein, es ist schwer zu beschreiben, ich kann kein Stream beginnen. Eine Art Ziel meiner Realität, meiner noch nicht vorhandenen Realität. Weil wenn ich die gestalten will, muss ich sozusagen, kann ich ohne Vertrauen nicht funktionieren. Ich kann, das funktioniert nicht.
Also du meinst, du musst erst das Ziel haben?
Ich habe ein Ziel. Aber man muss, ein Ziel bilden ist eine schwierige Sache. Das ist wieder ein anderer Prozess wahrscheinlich. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Nehmen wir das Ziel als Gesetz hin. Hier haben wir Faktizität, gehört auch in die Realitätsfrage rein. Ne? Die Faktizität, das heißt, ich habe ein Ziel X, sagen wir mal. Ne? Und um dahin zu kommen, weiß ich, ich kann nicht alle Faktoren einbeziehen, die geschehen werden. Hm. Ich muss also auch dieses Vertrauen entwickeln. Also Vertrauen ist für mich eine sehr wesentliche Voraussetzung halt.
Wenn man das jetzt mal an so einem praktischen Beispiel festmacht.
Hast du eins? Ja,
nimm mal die Pandemie.
Ja.
Ne, nimm mal die Pandemie. Also ein Teil der Bevölkerung hat sich, was weiß ich, war Fraktion Drosten und die andere Fraktion oder die andere Hälfte war Fraktion, weiß ich nicht mehr, wie die alle hießen.
Bhakti.
Ne? Bhakti und so weiter, genau. Also das heißt, du entscheidest dich an, also es gibt diese Krise, ja, die trifft uns alle eiskalt und dann entscheiden wir uns, wo gehen wir mit, ja? Und welchen Weg gehen wir da durch? Wem vertrauen wir mehr, dass der uns da irgendwie durchbringt durch diese Krise? Und das heißt, an irgendeiner Stelle entscheiden wir uns zu vertrauen, ja?
Ja. Ja.
Und da ist ja das Ziel in dem Sinne maximal oder höchstens nicht unterzugehen in dem Chaos oder so.
Richtig. Ja, einverstanden. Und das müsste man jeden Tag wieder neu setzen oder hat man ja. Hallo.
Ja, das ist die Frage. Hat man das oder hat man nicht am Anfang irgendwann gesagt, ich bin Fraktion Drosten und egal was jetzt passiert, das bleibe ich jetzt auch?
Ja, das ist ja zum Beispiel mein persönliches Problem. Das kann ich hier kurz schildern, um diesem praktischen Beispiel zu bleiben. Ich habe so sehr vertraut dem Drosten, dass ich die Pandemie einfach noch ein Jahr länger durchgehalten habe.
Ja, ah, klar.
Da war ich schon gar nicht mehr da.
So, du das warst das.
Was?
Ich du war das. Ja.
Nein, das ist wirklich so passiert. Das war nicht nur Angst, das war maximales Vertrauen in Wissenschaft, was mich auf den persönlich richtigen, aber gesellschaftlich vollkommen falschen Irrweg geführt hat, dass ich noch ein Jahr später den Lauterbach verurteilt habe für seine blöden Äußerungen hinsichtlich der Corona-Endemisierung. Mhm. Und das hat auch mein ganzes persönliches Leben verändert.
Mhm. Ja.
Ich habe komplett ganz viel Zeit verloren, weiß ich jetzt nicht, vielleicht habe ich auch deswegen überlebt, keine Ahnung.
Ja,
ich kann das ja nicht sagen.
Frage. Genau. Ja, eben.
Das wäre mal die Frage, warum ich es überlebt habe.
Ja, wer weiß, ne? Vielleicht hat dir das genau den Arsch gerettet. Das ist noch ein Jahr, nachdem alle anderen schon wieder lustig gefeiert haben.
Kann sein, ne? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich ganz viel verloren habe, dadurch, dass ich ein Jahr weiter vertraut habe. Also gibt's
was hast du denn verloren? Also Lebensqualität?
Ja, oder? Lebensqualität, ganz, ganz drastisch sogar, mit ganz schwierigen Folgen für mich und andere Menschen.
Okay.
Das ist einfach passiert so. Und das lag daran, dass ich vertraut habe, weil ich bin kein Virologe. Ich kann mich nicht dahinsetzen und das alles ausrechnen. Ich habe halt dem Virologen vertraut und dann gab es den einen Virologen. So, und dann kommt der Drosten am Ende dieser Zeit, sozusagen meiner verlängerten Zeit, kommt er mit einem ganz anderen Ding um die Ecke. Und widerruft sozusagen auch rückwirkend Äußerungen, die dann so weit gehen, dass er sogar dem Streeck zugestimmt hat am Ende.
Ja.
Also das sind ganz, für mich war das eine ganz gefährliche, persönliche, ist ein ganz persönliches, gefährliches Erlebnis gewesen. Das mein Leben krass verändert hat. Und andere haben natürlich ihr Leben verändert, weil sie dem Bhakti vertraut haben. Sind sie losgegangen, haben eine Party gefeiert und dann sind sie gestorben, so weiß nicht, ne?
Ja.
Gleich im ersten Jahr so.
Ich vermute, das ist auch der Grund, warum ich vorhin mit Nein geantwortet habe. Ich kann nicht ausmachen, wo das begonnen hat oder wann das begonnen hat. Ich würde jetzt nicht die Pandemie irgendwie als Grundlage dafür nehmen. Aber das Vertrauen in die Realität ist bei mir nicht ausschlaggebend für das Akzeptieren und meine eigenen Versuche, die Realität so zu formen, wie ich sie für erträglich halte.
Deine eigene Realität.
Ich meine, ich rede natürlich, klar, von welcher sonst. Ja, genau. Genau. Und deswegen, ich weiß, das kann man jetzt auch, könnte man jetzt auch mal nochmal irgendwie ein bisschen analysieren und bewerten und so, ob das gut ist, ob nicht gut ist, wenn man das Vertrauen nicht als Grundlage für die eigene Realitätsbildung nimmt. Ich für meinen Teil würde sagen, es ist exakt dieser Grund, weil ich keinen Bock habe, mich enttäuscht in irgendwas hinein zu begeben, wo ich dann bemerke, dass mein Vertrauen leider missbraucht oder falsch oder wie auch immer angelegt war. Und deswegen versuche ich das, wenn das in irgendeiner Art und Weise überhaupt möglich ist, aber so sachlich oder so rational wie möglich zu bewerten, ohne diese emotionale Komponente Vertrauen mit reinzubringen.
Also Versachlichung.
Der Versuch. Vielleicht bin ich da auch, also vielleicht rede ich mir das jetzt auch nur schön, ne? Und am Ende ist es sowieso alles nur Vertrauen. Aber für meinen Begriff oder für mich selbst, ich nehme das nicht so wahr, dass ich vertraue oder Vertrauen benötige, um die Realität
Naja, so aber du wählst ja schon spezielle, sagen wir mal, Medien aus, um dich zu informieren und so weiter. Das ist ja auch schon eine Form von Vertrauen sozusagen.
Ich wähle speziell, naja, aber das ist glaube ich viel, also okay, also ganz bezogen auf solche Sachen, das ist bei mir ganz viel Automatismus.
Nee, das heißt.
Na gut, aber du hast dich ja mal irgendwann ausgewählt, ne? Ja.
Die habe ich irgendwann ausgewählt, aber das kann auch relativ schnell passieren, dass die dann auch ausgesondert werden. Also das hatte ich jetzt kürzlich erst wieder, dass ich da irgendwas ausgesondert habe, weil mir die Tendenz und der Ton nicht mehr gefallen hat und dann ist das weggeflogen.
Also es ist dein Selbstvertrauen, dann ist dein Selbstvertrauen gewachsen.
Ist mein Selbstvertrauen gewachsen?
Das ist dann gewachsen, wenn du die anderen rauskannst, hast du ein höheres Selbstvertrauen entwickelt.
Ach so, okay. Ja, nee, ich rede jetzt eigentlich von Medien.
Ja, Vertrauen, ja, Vertrauen. Wir reden über Vertrauen.
Ja, aber was hat denn das mit Selbstvertrauen zu tun, wenn ich Medien, mein oder mein Medienkonsum
verändere
oder so?
Weil dein Urteilsvermögen in dich. Das meinst du ja, Ingo, ne? Das Urteilsvermögen.
Ach so, okay.
Urteilsvermögen, okay. Kante sozusagen Medium ABC raus, es also, bleibt EFG.
Okay, also ist es Vertrauen in mich selbst und nicht in die Realität. Okay, interessant.
Na Moment, keiner hat gefragt, ob Vertrauen in die Realität, sondern das hat Jule ja nicht aufgeworfen. Was Jule aufgeworfen hat, war die Frage, hat Vertrauen und Realität was miteinander zu tun? Wenn du deine Realität oder die Wahrnehmung deiner Realität dadurch veränderst, dass du Entscheidung und Gegenentscheidung triffst, dann veränderst du höchstens das sozusagen die Vertrauensskala entweder bei dir oder auf der anderen Seite. Grundsätzlich ist es Vertrauen.
Ich würde sagen, es ist eher Misstrauen.
Misstrauen ist auch Vertrauen.
Ah, okay. Misstrauen ist auch Vertrauen. Aha, okay.
Wenn ich misstraue, muss ich da was wegnehmen. Es ist ein allokatives Problem. Ich muss da was wegnehmen, aber ich hol's mir ja irgendwo anders her, oder? Irgendeine Information muss es ja sein, die dich dazu bringt, eine andere Information abzulehnen. Ich denke, dass du aus dem Vertrauenszirkel gar nicht rauskommst. Also wir müssen zwangsläufig vertrauen. Natürlich will ich jetzt nicht so, ich bin ja kein Haarspalter. Ich sage nicht, wenn jemand sagt, ich misstraue, dann gehe ich erstmal davon aus, er misstraut dieser Situation. Aber dann müsste er zur Grundlage seiner Entscheidung, einer Sache zu misstrauen, eine Information besitzen, die ihm wiederum das Vertrauen in sich selbst oder in eine andere Angelegenheit übermittelt. Also weil ich glaube, Vertrauen ist wie vielleicht auch andere Begriffe, die wir alle schon mal diskutiert haben, ihr in eurem Podcast, wir in unserem, ob meinetwegen Intelligenz, künstliche Intelligenz, ist ein großer See, ne, und der ist immer 100% voll. Und ob du dich für das eine Ufer oder das andere Ufer entscheidest, bleibt egal. Du fischst das aus dem gleichen See. Weil du als Mensch eben in deiner Geworfenheit, in deiner Existenz gar nicht anders könntest. Jemand, der zu 100% einer Situation misstraut, der würde doch gar nicht überleben. Wie soll das gehen? Kannst du nicht mal eine Treppe runtergehen, weil du denkst, die Felsen gibt's gar nicht. So. Also du musst nicht allem vertrauen, aber grundsätzlich musst du vertrauen. Und was Jule gemeint hat, ist nicht, dass wir nur, glaube ich, Entschuldigung, Jule, ich würde es zumindest, habe ich so verstanden, dass es geht nicht um 100% Vertrauen, weil das ist auch wahrscheinlich nicht erreichbar, aber es geht auch nicht um 0% Vertrauen. Vertrauen ist immer dabei, denke ich, glaube ich. Und deswegen war deine Antwort nein.
Falsch.
Kam ja, naja, falsch.
Sechs Sätzen.
objektiv betrachtet, ja. Weil nichts ohne Vertrauen funktionieren würde.
Ja, objektiv.
Objektiv heißt in der Realität?
Genau, in unserer subjektiven Objektivität oder so, keine Ahnung.
Okay, also wenn wir das jetzt mal abschließen, ja?
Ja.
Was machen wir mit dieser in unterschiedlichen Realitäten befindlichen Gesellschaft? Was machen wir damit?
So lassen, einfach so lassen.
Ja. Nein. Klares
du willst
Nein.
Gerne, willst gerne gleich. Schon alles.
Gleichmacherei.
So, genau, kleines Uniformität.
Na, wir sind uns doch einig darüber, dass es sich befinden in unterschiedlichen Realitäten aktuell das entscheidende Problem in dieser Gesellschaft ist, oder? Nein.
Je nach sozusagen Fokus, ne?
Das ist doch immer. So kannst du ja alles beantworten.
Naja, aber so ist es ja. Welche Realität meinen wir dann wiederum, um an den Anfang unseres Gesprächs zu kommen? In welcher Kategorie denn? Politisch, historisch, religiös? Ist eh komisch, aber.
Nee, ich würde jetzt sagen politisch, ne? Weil religiös und so weiter.
Politisch.
In unserer Gesellschaft spielt das zumindest nicht gar keine Rolle, aber nicht so eine entscheidende, ja. Und ich würde sagen, aktuell ist es auf politischer Ebene am gefährlichsten, sagen wir mal so.
Wenn wir die politische Realität angleichen, dann gleichen sich auch vielleicht andere Realitäten auch an.
Vielleicht, ja.
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Nee, gar nicht.
Für
mich nicht lösbar, Entschuldigung.
Ja.
Also rote oder blaue Pille oder so, das funktioniert nicht. Also dann bei mir funktioniert.
Aber also du bist jetzt auch jemand, der sich nicht bedroht fühlt durch diese Tatsache mit den unterschiedlichen Realitäten.
Ah, okay. Nee, ich fühle mich da nicht bedroht. Also weil ich denke, also das ist wiederum meine persönliche Sicht, hat es immer gegeben.
Und du befürchtest jetzt auch nicht eine faschistische Machtübernahme?
In wo?
Na, in Deutschland.
Faschistische Machtübernahme.
Ja, ich sag das jetzt mal so. Ich dich provozieren will,
ich weiß ja vollkommen, mir ist völlig klar, was du meinst. Rational betrachtet befürchte ich die wirklich nicht, weil die Bundespolitik und die föderalen Gesetze, die wir seit 1950 genau aus dem Grund haben, die damals der Parlamentarische Wirtschaftsrat und die Koalitionsmächte irgendwie organisiert haben, nicht dazu führen kann, dass die AfD auf der Bundesebene jetzt eine Mehrheit bekommt. So, das wird nicht passieren. So, dann haben wir jetzt die einzelnen Länder, aber die... Okay. Na, die föderale Struktur, also wann haben wir das letzte Mal über sowas gesprochen? Hier stellt sich die Frage, wo kommen die Stimmen für die AfD auf der Bundesebene her? Und man staunt nicht schlecht, das kommt aus dem Westen, nicht aus dem Osten.
Ja, absolut. Ne?
Das sind die Zahlen. Nee. Und auf der rechtlichen Ebene gibt es keine Chance, dass es sozusagen eine Partei auf der Bundesebene diese faschistische, von der du gesprochen hast, Machtübernahme organisieren könnte. Halte ich für ausgeschlossen, zu 100% gegenwärtig, auch wenn das Verfassungsgericht gerade von der CDU attackiert, beziehungsweise nicht oder was auch immer nicht verändert wird. Auf der moralischen Ebene, ja, da sehen wir es schon, da haben wir es schon. Wir haben unterschiedliche Ebenen. Ich könnte sie nicht alle aufzählen. Philosophie, Politik, moralisch, ethisch, gesellschaftlich, individuell. Ich finde keinen, also ich könnte, und wenn ich die alle jetzt in mir denke, was ich mit Sicherheit gerade nicht schaffen würde, zumindest nicht in dem Zeitrahmen, der uns jetzt zur Verfügung stünde, dann würde ich als nächste Frage stellen müssen, ob ich die alle übereinanderlegen könnte und daraus ein Ergebnis bilden könnte. Das glaube ich auch nicht, dass das geht. Dann müsste ich mich wieder innen entscheiden sozusagen. Nein, ich habe aber keine Angst. So, ich persönlich habe keine Angst.
Okay. Ich schon. Ich habe das. Und weiß nicht, ob du eine der letzten Folgen gehört hast von uns. Ich weiß, glaube ich, die letzte, Carol, wo wir auch nochmal über Ulf Banse und dann, war das denn mit dem Verfassungs...
Philipp Banse und Ulf Burmeier.
Ulf Burmeier und Philipp Banse und dem Bundesverfassungsgericht und dass schon eine einfache Mehrheit ausreicht, um da alle möglichen Sachen zu kippen.
Ja.
Also das macht mir schon Angst, doch.
Schließe ich mich an, ja. Geht mir genauso, ja.
Ja.
Aber das sind jetzt zum Beispiel verschiedene Sichtweisen auf ein und dasselbe Problem.
Na klar.
Und das deutet an, dass wir jetzt hier gerade in verschiedenen Realitäten agieren und denken und das ganz verschieden wahrnehmen.
Die Wahrnehmung ist unterschiedlich, darauf möchte ich bitte bestehen.
Ja, ja, das sage ich ja.
Ob die Realitäten gleich sind oder nicht, oder ob wir sozusagen, die Wahrnehmungen sind unterschiedlich. Das würde ich konstatieren wollen. Ich würde aber nicht konstatieren, ob wir unterschiedliche Realitäten haben. An der Stelle könnte ich...
Würdest du denn nicht denken, dass es, also unabhängig jetzt... von der faschistischen Machtübernahme oder nicht, ja? Würdest du nicht denken, dass es wichtig ist, irgendwie gemeinsame Werte und Ziele zu definieren und nach Möglichkeiten zu suchen, diese eben trotz Meinungsverschiedenheiten dann zu erreichen?
Ich bin ein Anhänger der Konsenttheorie, nicht der Konsenstheorie. Ich bin jemand, der davon ausgeht, dass wenn es einem schadet, ist es schädlich. Es gibt so einen Spruch, der ist mir noch bekannt aus der DDR-Realität. Und der Spruch war, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
Ja, ja, absolut. Ja.
Und wenn man den in Betracht nimmt, dann kannst du eine Kette mit 200.000 Gliedern haben. Wenn du ein Glied kaputt ist, ist die Kette nicht mehr funktional.
Richtig.
Und deswegen neige ich immer zum Konsent. Schadet es einem, und das kannst du, dann schadet es einem. Und das kannst du von der kleinsten Zelle der Gesellschaft, in der Struktur, Familie, bis hoch zur größten Zelle kannst du das transportieren aus meiner Sicht. So. Und an der Stelle bin ich dann sozusagen, ich kann nicht anders agieren als angstfrei. Das tut mir leid. Es tut mir jetzt für euch leid.
Nee, herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Ja, also da fehlt mir echt der Zugang.
Das heißt nicht, dass ich eine politische Meinung zu dem Thema habe, die sich ganz klar auch vom Faschismus abgrenzt, ist ja logisch. Ne? Ich kann mich nicht links einordnen, weil ich das gar nicht mehr weiß. Ich könnte vielleicht noch so ganz grob in den Raum werfen, ich bin Humanist. Ne? So, das schließt rechte Werte aus oder rechte Tendenzen oder was auch immer. Bei uns rechte Werte ist auch sowas.
Ja, du bist jetzt auch auf dieser ethisch-moralischen Ebene, ne, die wir vorhin schon mal...
Ja, ja, genau. Aber auf der Ich-Ebene, also meiner individuellen Ebene, bin ich angstfrei. Und ich möchte das auch bleiben.
Ja, wir wollen dich auch nicht in...
ihr kriegt Gegend. Mich nicht rein in diese Ängste, aber das ist ja kein... Ich mache auch nicht die Augen zu und sage, was ich nicht sehe, tut mir nicht weh. So denke ich, ich habe es mir angeguckt von vielen Seiten, seit Jahren gucke ich es mir an und muss immer wieder feststellen, ich habe keine Angst davor.
Nee, aber was du ja auch nicht hast, ist irgendwie so diesen Impuls, den ich ja so ganz stark immer in mir habe, danach zu suchen, was kann man tun, was kann man verändern, wie kann man Sachen verbessern, ne? Was braucht's dafür und so weiter. Also hier, du weißt ja, dass wir fast jeden Podcast, jede Folge mit dem Solidaritätsaufruf am Ende abschließen und sagen, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, die eigene Verfasstheit, ja, wie wir mit Sachen umgehen. Und also sind Carol und ich uns jetzt sehr nah in diesem Ding. Und
Es ist auch kein Hybris oder so. Ich habe das, es ist nicht irgendwie, dass ich sage, ihr habt alle Angst, ich habe keine Angst. So denke ich gar nicht. Also fühle ich auch nicht.
Aber du denkst auch nicht als Arbeitsaufgabe zur Veränderung. Das wollte ich sagen.
Doch.
Aber
doch,
wie sieht das aus?
Wie man sowas gestalten könnte? Also, naja, das ist doch aber verständlich durch Gespräche dann. Es geht ja nur über Dialog oder Multiloge. Das geht ja nicht anders. Das lässt sich gesellschaftlich ja nicht anders bewerkstelligen.
Ja.
Dass es einen Multilog gibt und dieser Multilog wird unendlich lange dauern und es wird unendlich viele kleine und unendlich viele keine Ergebnisse geben.
Ja, richtig.
So, also vielleicht
aber
bin ich da.
Trotzdem kommt man nicht drum rum. Also, ja.
Auf keinen Fall. Es ist auch nicht so, dass ich jemandem sagen würde, du musst keine Angst haben. So sehe ich es auch nicht. Puh, lauf nicht in der Gegend rum.
Erleichtert.
Nee, nee, um Gottes Willen, Jule. Ich habe, weil das würde ich nie machen. Quatsch. Ich würde nicht zu jemandem, der Angst hat, ne? Also zu jemandem Angst hat, sagen, musst du jetzt nicht haben, wenn er sie hat. So, dann kann man gucken, wie man sozusagen die Angst wegkriegt. Also diese Empathie ist auch da. Also, dass ich natürlich sehe und weiß, ich aus meiner Position habe sie nicht. Ich will sie nicht haben. Ich habe auch keine Kriterien, warum ich sie haben müsste, für mich gefunden, obwohl ich vielleicht auch sogar danach gesucht habe. Aber ich weiß ja genau, dass es Menschen gibt, die müssen und werden und die haben diese Angst.
Mhm.
Ich empfinde da bei mir zumindest die Angst auch als Motor, ja? Und ich stelle mir halt vor, ich würde jetzt so wahrnehmen wie du.
Ja.
Dann frage ich mich, aus was heraus ich...
Das müsstest du auch so sehen, weil wenn sonst, also wenn deine...
Kämpfen sollte, oder?
Kämpfen?
Weißt du? Ja, um Sachen zu verändern.
Gestalten?
Mich so gestalten, einbringen, machen, tun.
Ich gestalte auch, ohne dass ich Angst habe, Dinge. Also, weil ich mich ja nicht positioniere auf der Seite, die anderen Menschen Furcht macht. Wenn es jemandem Furcht macht, ne, dass es eine faschistische Blabla Machtübernahme oder wie auch immer wir das nennen geben könnte, dann bedeutet das automatisch, dass jemand diese Angst hat und dann respektiere ich das nicht nur, das wäre der einfachste Weg, sondern dann beteilige ich mich auch an der Gestaltung, dass seine Angst weggeht, selbstverständlich. Mhm.
Wenn ich diese Angst nicht spürte, ne, ob ich da nicht stattdessen Pullover stricken würde, statt zu podcasten oder keine Ahnung, ne? Du weißt, was ich meine. Also was führt einen dazu?
Das Verstehen der Angst der anderen. Wenn ich keine Höhenangst habe oder wenn du keine Höhenangst hast und ich habe Höhenangst und wir gehen zusammen auf den Berg und ich sage dir, ich habe Höhenangst und du hast jetzt keine.
Ja. Okay, das verstehe ich.
Dann bedeutet das doch für dich nicht, weil du keine hast, dass du jetzt dass dir völlig egal ist, wie ich sozusagen über diese kleine Glasbrücke laufen muss da.
Naja, aber dazu muss ich ja erstmal wissen, dass du Höhenangst hast, so ungefähr, ne? Aber die meisten in der Bevölkerung, glaube ich, leben da halt gar nicht, ne? Die sind nicht mit diesen wachen Augen unterwegs und gucken.
Das hat man wohl mit der Rotempfindung, stimmt's? Ich empfinde ein anderes Rot als du, Schmerz und so weiter. Mhm. Und trotzdem kann ich jemanden, der Schmerz, Angst, Sorgen hat, verstehen.
Das stimmt, aber dazu muss ich da halt drüber Bescheid wissen, ja? Und ich will ja darauf hinaus, dass die meisten in dieser Gesellschaft, fürchte ich, einfach so daherleben, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass drumherum Leute auch Angst haben und für die könnte ich mich einsetzen.
Das schließe ich nicht aus, dass es Empathielosigkeit gibt.
Okay.
Die gibt's mit Sicherheit, ja. Aber ich muss mir nicht jeden Schmerz zufügen, weil ihn jemand anders hat. Also Angst eher, ne? Ich muss mir jetzt keine Angst zufügen, die jemand hat. Wenn jemand eine Angst hat, ne, nehme ich die als wohlbegründet in seinem individuellen Komplex und Schema auf, ja, und respektiere das. Und wenn er wünscht, dass ich daran arbeite, mitarbeite, dass sich seine Angst verändert, dann mache ich das. Ein Arzt muss auch sich nicht selber das Bein abschneiden, um jemandem zu helfen oder da zu sein für jemanden, eher anders formuliert, ne, da zu sein oder sich zu engagieren, auch das im gesellschaftlichen Sinne, damit sozusagen das Bein operiert wird.
Es setzt auf jeden Fall auf einer Seite eine sehr gute Empathiefähigkeit voraus.
Das weiß ich nicht.
Na doch, ich glaube schon. Also
das
wenn
kann auch Hybris, das kann auch totale Hybris sein. Egoismus, indem ich mir einbilde, ich kann allen helfen, hier so dann in Kruger-mäßig, ich weiß alles
nicht. Ja, wenn du dir das einbildest, dann mag das vielleicht sein, ja.
Bitte nicht falsch verstehen, auch ich habe Ängste und erwarte von Menschen, das ist der Deal, die diese Ängste kennen und die ich ihnen vielleicht auch oder so, ne, dass man da sozusagen eine gemeinsame Lösung findet oder eine kollektive oder wie auch immer Lösung. Natürlich habe ich auch Ängste.
Ich denke mir, vielleicht enden wir heute doch noch in einem Konsens.
Konsens?
Könnte der,
was?
Ja, pass auf, könnte das eventuell das Stichwort Humanismus sein?
Ja, da sind wir uns, glaube ich, unweigerlich alle einig. Ja,
da hätten wir auch am Anfang des Podcasts fragen können.
Wir uns die ganzen anderthalb Stunden.
Nein, ich versuche doch nur die drei Realitäten zusammenzuführen und vielleicht in einem Strang irgendwie jetzt hier zum Ende abzubilden. Ich finde es total interessant, euer Gespräch so zu verfolgen und ich denke, das geht den HörerInnen ganz genauso. Besonders toll, Ingo, finde ich, dass du dich in unseren Resonanzen-Podcast hineingewagt hast, der ja immer so ne? Du weißt?
Melancholisch, melancholisch depressiv.
Ist, ja, und
die finde ich ja nicht.
Nein, nein, und angstvoll.
Klingt, ja, das klingt so.
Andererseits finde ich es auch toll, Jule, dass du dich in den Schrödingers Katze-Podcast hineingewagt hast damit und es quasi, also du bist ja vor die fertigen Tatsachen gestellt worden, dass wir das heute so machen. Also ich möchte euch beiden sagen, dass ich es total interessant fand und mit Interesse beobachtet habe, wie ihr euch da die Bälle zugespielt habt.
Danke Jule nochmal für die vielen Kontras und die, naja, das ist ja wichtig. Das hätte ja keinen Sinn ergeben, wenn wir uns hier gleich immer nur einigen. Ich finde es gut, das ist ein Austausch. Ne? Da läuft ja viel.
Auf jeden Fall, natürlich.
Carol versteht sich zwar jetzt als Moderator, so im Nachhinein, aber auch dir danke, Carol, für deine eingebrachten Neins, deine Anti-Haltung.
Mhm, genau. Und die Zusammenführung.
Ja, genau.
Wir werden das mit Sicherheit mal wieder irgendwie wiederholen, denke ich.
Jo.
Ja, das wäre sehr schön.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.